Ich möchte diesen Vers 2. Korinther 4, Vers 16 hier ins Zentrum stellen. Paulus schreibt hier, deswegen werden wir nicht mutlos oder man könnte auch sagen müde oder verzagt oder irgendwie niedergeschlagen. Ja, weswegen eigentlich? Sondern, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben oder eine andere Übersetzung wäre verbraucht, verzehrt wird oder verfällt. Oder wir haben es vorhin gehört, man wird auch älter. So wird doch unser innerer Mensch, das ist eben unser Herz gemeint, Tag für Tag erneuert. Oder man kann auch sagen, neu gemacht. Er sagt, schaut, ihr müsst nicht niedergeschlagen sein. Manchmal, wenn man so daran denkt, wie schnell das Leben vergeht, oder, dann ist ja das mit der Zeit so eine Sache. Oder? Entweder geht es zu langsam, zum Beispiel da die Jüngeren, wenn sie da gerne volljährig werden, dann geht die Zeit viel zu langsam. Oder? Für uns, die wir schon ein bisschen älter geworden sind, haben wir den Eindruck, ja, das ist ja wie ein Flug. Da fehlt ja die Zeit. Oder für diejenigen, die so eine große Pendenzenliste haben, oder? Ich gehöre eben auch zu denen, oder? Da fehlt immer die Zeit am Abend, oder? Sagt man, ja, was ist denn da passiert? Und jetzt ist es so, dass wir eine Verheißung haben. Unser innerer Mensch wird erneuert. Es passiert etwas in uns. Nun möchte ich mal der ersten Frage nachgehen, ja, was ist denn überhaupt der innere Mensch? Das ist mal die erste Frage. Oder? Wir reden da vom inneren Menschen, vom äußeren Menschen. Und da habe ich da versucht, so ein Modell zu machen. Was ist der Mensch? Ja, das ist so die große Frage. Nun, der äußere, das ist unser Leib. Auch da haben wir ein Herz, oder? Das ist das, was hier schlägt. Wenn das nicht mehr schlägt, ist es nicht mehr ganz so gut, oder? Jetzt gibt es aber eben diesen inneren Menschen. Und wir reden eben hier vom Herzen, oder? Wenn wir nämlich vom Herzen reden, vom inneren Herz, dann meinen wir eben diesen inneren Menschen. Und die Bibel spricht manchmal auch von Seele oder Geist. Also da scheint es etwas zu haben, eben in uns selber. Das ist irgendwie gar nicht materiell, oder? Es gibt etwas Materielles, das ist eben das Äußere, und das Innere scheint irgendwie nicht von dieser Materie zu sein. Und man kann es anders sagen, dieser innere Mensch, das, was wir eigentlich sind, wohnt in diesem Leib. Nun gibt es hier drei verschiedene Ansichten. Die eine Ansicht, man nennt das Monismus. Die sagen, ach was, das mit dem inneren Geist und immateriell, das sind alles nur irgendwelche Verdrahtungen hier oben und Gefühle kann man alles chemisch erklären und wenn man dann mal stirbt, dann ist sowieso, sind wir weg. Das ist klar, das ist die heutige typische Ansicht, wenn man mit einem Wissenschaftler redet. Ich habe gerade am Donnerstagabend Gelegenheit gehabt mit einem, der Physik studiert hat in der ETH. Und er hat genau diese Sicht, gar nicht so einfach, da mit dem irgendwie dann einen gemeinsamen Boden zu finden. Nun, ich denke, in der Christenheit dürften das ganz wenige sein, die solches behaupten, aber es gibt einige. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal vom Seelenschlaf gehört? Ja, das sind diejenigen, die behaupten, wenn man stirbt, dann ist man weg und erst wenn man wieder aufersteht, ist man dann wieder da. Aber eben, das sind nur ganz wenige. Nun, die anderen sagen, es gibt zwei Teile, halt so wie das Modell ist. Das Äußere, das Leibliche, Stoffliche und es gibt das Innere, eben der immaterielle Teil, die Seele oder Geist. Und wenn wir hier lesen, Prediger 12, und der Staub, und damit, das ist natürlich poetisch, oder? Das ist alles Poesie oder dort im Predigerbuch, und der Staub, immer meint der Leib, wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist, und der Geist, sagt er, zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Da sehen wir also, das, was in dir ist, das, was du eigentlich bist, das bleibt. Das geht dann wieder zu Gott zurück. Das bleibt in Ewigkeit. Wir haben dann die Auferstehungshoffnung, dass dieser Geist, diese Seele dann wieder einen neuen Leib erhält. Einen, bei dem ich dann die Brille nicht mehr brauche. Jetzt gibt es aber noch diejenigen, die sagen, ja, halt mal, da gibt es doch noch eine Unterscheidung. Lesen wir doch mal 1. Thessalonicher 5, 23. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen und bewahre euer ganzes Wesen. Und jetzt sagt er, Geist, Seele und Leib. Und da haben dann einige davon abgeleitet, ja, dass zwischen Seele und Geist, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, wer kennt Watchman Nee? Ist das noch bekannt? Der geistliche Christ. Dort hat er das sehr detailliert dargelegt. Ich weiß nicht, ob er sich bewusst war, dass sehr früh schon und ganz offiziell im 4. Konzil 1869, das war in Konstantinopel, wurde das als Irrlehre verworfen, als Häresie, sagt man dem, oder eine Irrlehre, kennt das, oder? Die Heretiker. Und hat gesagt, das stimmt nicht. Es gibt sehr wohl in der Funktion zwischen Seele und Geist unterschiedliche Funktionen, aber das Ganze bildet eine Einheit, wir können das nicht trennen voneinander. Aber wir wollen jetzt das nicht mehr weiter vertiefen. Persönlich denke ich eben, das, was ich grün eingefärbt habe, so geht das. Und wir stechen da mal ein bisschen tiefer rein ins Herz. Was steckt denn da überhaupt drin in diesem Herz? So ganz einfach ist ja das Herz nicht, oder? Vor allem, wenn man verliebt ist, oder? Merkt man das Herz von einer Frau ganz kompliziert, oder? Aber halt, das klammern wir wieder zu. Also, wir haben ja die Möglichkeit zu denken und wir haben die Sprache. Habt ihr mal einen Elefanten gehört reden? Na gut, die sind nicht so verwandt mit uns. Schimpansen? Reden auch nicht. Hä? Gut, also es gibt kein Tier, das reden kann, weil das ist etwas, das Gott uns geschenkt hat. Die Sprache, das ist etwas Einzigartiges. So, das mal als Allgemeines. Jetzt ist es so, wir haben Sinnesorgane, vor allem über die Augen und die Ohren nehmen wir auf und das geht dann in unser Herz. Jetzt, wenn wir das ein bisschen öffnen, oder dieses Herz, und mal ein bisschen schauen, dann haben wir den Teil, der ist da hier oben, oder? Also wir verorten das irgendwie hier oben. Das ist der Intellekt, oder? Das ist der Verstand. Da fühle ich mich eben wohl, oder? Als Verstandesmensch. Und übrigens gibt es ja in der Bibel so auch, du prüfst auf Herz und Nieren. Hä? Schon mal gehört? Oder die Nieren, das bezieht sich eben auf das ganz Innere vom Verstand, vom Denken, von der Vernunft. Hä? Das ist so dieser Teil. So, dann gibt es das andere, das ist eher so hier im Bauch verortet. Gefühle, Emotionen. Bin ich immer noch am Lernen. Affekte, oder? Das ist so, irgendwie haben wir den Eindruck, das ist ein anderer Teil, das entzieht sich manchmal ein bisschen auch unserer Kontrolle, haben wir den Eindruck. Und beide haben einen Speicher, oder? Als Informatiker fühle ich mich dann natürlich wohl, oder? Da ein richtiger Speicher, bei dem man alles abspeichern kann. Und ich ärgere mich immer über alles, was ich wieder vergesse. Und dann irgendwann mal habe ich dann gemerkt, oh, das ist eine ganz gute Sache, dass wir vergessen können. Stellt euch vor, alles wäre immer noch so präsent, oder? Gott hat das extra so gemacht, dass wir auch wieder vergessen können. Im Gegensatz zum Internet, oder? Vergisst nie. Deshalb muss man eben aufpassen. Gut, also das sind mal so ganz wichtige Komponenten in unserem Herzen. Aber das ist noch nicht alles, oder? Es gibt noch den Bereich, bei dem ich sagen würde, da ist unser moralisches Wesen. Wir sind ja eben nicht wie die Tiere, die man irgendwie nicht zur Rechenschaft ziehen kann, oder? Letzthin habt ihr das mitbekommen, ein Tiger hat eine Tierpflegerin angegriffen im Zoo Zürich. Und es wäre ja niemandem in den Sinn gekommen, um diesen Tiger zu nehmen und vor das Bezirksgericht zu bringen, oder? Er hat gesagt, der ist ja ihr, oder? Das ist kein moralisches Wesen. Wir hingegen sind moralische Wesen. Wir wissen oder sollten wissen, was gut und was eben böse ist oder nicht gut. Das heißt, wir haben in uns einen Bereich, der ist natürlich gekoppelt oder mit den anderen, bei denen wir Werte aufbauen. Eben, was ist richtig, was ist nicht richtig. Tugenden entwickeln. Und daraus entwickelt sich dann unser Charakter. Und dann sollten wir auch noch ein Gewissen haben. Bei manchen haben wir den Eindruck, das fehlt dann eben oder ist abgestumpft. Aber gerade als Gläubige ist es so, dass Gott unser Gewissen wieder ganz neu schärft. Und das Gewissen, das ist derjenige in uns, muss ich den nehmen, der manchmal den Zeigefinger aufhebt und sagt, halt, aufgepasst, oder? So, das ist der Bereich. Und dann, was mich am meisten fasziniert, wir haben einen Willen. Da ist so viel geschrieben worden über den sogenannten freien Willen. Und ich bin ein Verfechter des Freien, in Klammer, natürlich eingeschränkt durch die Umstände, aber grundsätzlich freien Willen. Das macht genau Gott groß. Er hat uns nicht als Roboter gemacht. Oder als Informatiker finde ich Roboter das Wunderbare. Kann man schön programmieren oder auch Programme kann man schreiben. Die machen genau das, was ich schlussendlich will. Wenn es das nicht macht, dann ist noch ein Bug drin, oder? Dann gibt es noch ein Suchen und Bugfixing und bis es läuft, oder? Und das Ding macht ganz genau das, was ich will. Und so könnte ich mir jetzt einen Roboter bauen. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, kommt er, ach, ich liebe dich und würde mich umarmen, oder? Nun, ihr würdet natürlich auch denken, ja, okay, der sagt das wohl, aber das ist ja einprogrammiert, oder? Aber wir Menschen sind nicht so. Gott hat uns nicht so programmiert. Wenn wir sagen, Herr Jesus, ich liebe dich, dann ist es mit meinem ganzen Herzen, dann will ich das. Das ist das echt. Und das beinhaltet ja dann eben auch die Möglichkeit, dass man eben sagen kann, ich will nicht. Und das ist die Zentrale hier, wo dann Entscheidungen gefällt werden, wo dann Handlungen daraus folgen. Oder all das hier fließt da irgendwie rein, wird da verarbeitet, darüber nachgedacht und dann gibt es Auswirkungen. Sei das nun die Mimik, wie wir reden oder eben handeln oder auch nicht handeln. Oder? Das gehört alles zusammen. So, das ist unser Herz. Man könnte das jetzt noch viel weiter ausführen, aber es ist ja keine Lektion über Anthropologie, oder? Sondern was ich noch sagen will, es gibt hier jetzt noch etwas Wunderbares. Und zwar, das steht schon im Alten Testament, Hesekiel 36. Da sagt Gott, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Er macht einen Vergleich, sagt, dieses Herz hier ist bei vielen Menschen wie ein Stein, so hart. Und jetzt haben wir die Verheißung, in dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergeben hast, ist der Heilige Geist in dieses Herz reingekommen. Und ab diesem Moment passiert die Erneuerung. Ab diesem Moment gibt es Change, Veränderung. Change Management, das kennt ihr. Also gibt es Veränderung. Das ist doch etwas Wunderbares. Wir sind da irgendwie nicht allein gelassen, sondern Gott ist mit uns. Nun ist noch eine Frage, meine, wenn ich sage, ja gut, Erneuerung, ist mal zuerst mal überlegen, ja braucht es denn das überhaupt, oder? Gibt es da Potenzial noch in unserem Herzen von Veränderung? Oder sind wir schon total am Ziel? Oder? Das ist mal so eine Frage, da will ich ganz kurz drüber nachdenken. Wie sieht es so bei den Werten, Tugenden, Moral aus? Wir lesen, ihr könnt das dann zu Hause nachlesen, oder? Habt ihr diese Folien stehen zur Verfügung. Da möchte ich einfach daran erinnern, wie stark wir beeinflusst sind von unserer Kultur und Gesellschaft. Ich denke gerade Thema Sexualität, das Beispiel, oder? Sehr starke Beeinflussung, bei der wir sehr schnell eben gar nicht so das richtige Denken und Handeln haben, wie es eben Gott gerne möchte. Oder unser Intellekt, unser Gedankengebäude. Ich denke nur, wir Schweizer, wir dürfen dankbar sein, dass es uns gut geht. Aber der Konsumismus und Materialismus, oder? Ich weiß nicht, also ich muss kämpfen dagegen. Oder? Immer wieder kauft man einfach zu viel. Und das sind so Gedankengebäude, oder, bei denen man eben schauen muss. Oder eben auch die ganze Evolutions, das ist ja ein Paradigma in der Zwischenzeit, nicht nur eine Theorie, das ist überall drin. Und wir sind so stark geprägt. Das sind Gedankengebäude, die Gott zum Einbruch bringen möchte. Wie sieht es mit den Emotionen aus? Viele von uns haben Kindheit oder was immer auch, verletzte Emotionen und verletzen wieder andere durch emotional getriebene Reaktionen. Wie sieht es da? Ist da bei mir alles okay oder eben gibt es noch Bedarf? Nun, spannend ist ja die Einschätzung des Jeremias, beziehungsweise Gottes natürlich. Der schreibt dort, verschlagener als alles andere ist das Herz. Unheilbar ist es. Wer kann es verstehen? Harte Kost, hä? Also, was immer wieder schön ist, die Bibel schmeichelt uns nicht. Das habe ich mir auch mal gesagt, ich möchte kein Schmeichler sein. Ich möchte einfach die Wahrheit sagen. Natürlich mit Liebe, oder hoffentlich. Aber ich denke, mal wenigstens bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also wenn jemand sagt, okay, bei mir gibt es keinen Bedarf mehr für Erneuerung, der darf schon zum Kaffee gehen. Ach so, das gibt es ja nicht. Aber okay, ich denke, wir haben alle Potenzial. Nun, die Frage ist jetzt natürlich, wie kann denn das passieren? Oder? Wie geschieht denn das? Gerade letztens wieder mal, alle wollen Change. Also Veränderung. Aber so beim nächsten anfangen. Oder wir sehen unheimliches Potenzial bei unserem Nächsten, oder? Also mal das Erste. Wir beginnen bei uns. Jeder bei sich, das ist mal ganz wichtig. Und dann das andere, ganz wichtig. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dann müssen wir die Veränderung zulassen. Nicht krampfhaft Veränderung machen. Oder andersrum gesagt. Du kannst dich gar nicht verändern. Versuch mal, geduldiger zu werden. Das geht gar nicht. Du kannst Bücher über Geduld lesen, du kannst das studieren und wenn dann der kommt, der dich einfach total nervt, oder? Dann ist die Geduld total am Ende, oder? Und die Nerven liegen blank. Hm? Wie kann das passieren? Oder? Wie kann hier eine Veränderung passieren in mir, dass aus mir auf einmal ein geduldiger Mensch wird? Ja, wie soll denn das gehen? Das kannst du nicht tun. Das ist die Botschaft, die wir verstehen müssen von der Bibel. Das macht Gott in dir, aber du musst es zulassen. Ja, das ist die Sache. Der Heilige Geist in dir macht das. Es ist nämlich eine Frucht. Ja, kennt ihr die Verse? Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes zum Beispiel, oder? Das ist Langmut. Langmut ist eine spezielle Form der Geduld, oder? Das ist eine Frucht des Geistes. Also ganz wichtig, und das ist jetzt genau der Wille da. Gott wird nicht über deinen Willen hinweg dich verändern. Er will, dass du einsichtig einwilligst und sagst, jawohl, ich sehe, das ist richtig, das ist gut, ich will das. Bitte verändere du mich. Also das scheint ein ganz wichtiger Grundsatz zu sein. Das sind jetzt, waren jetzt nur Grundsätze. Ich will auf vier Aspekte hinweisen, damit wir dann irgendwann mal, vielleicht um 1 Uhr, hast du gesagt, oder? Nicht ganz. Zu Ende kommen. Also, vier Aspekte, die ich gerne beleuchten möchte. Das ist natürlich nie erschöpfend, eben, sonst sind wir dann irgendwann Mitternacht noch dran, wie bei Paulus, da war dann auch jemand dann eingeschlafen und runtergefallen, das möchte ich natürlich möglichst vermeiden. Gut, also erster Punkt, sei mit Gott in Verbindung. Also ganz klar, wie vorhin gesagt, es kann nur passieren in der Verbindung mit Gott. Voraussetzung logischerweise ist, dass du von Neuem geboren bist. Ich kenne jetzt eigentlich die meisten hier nicht, aber schön ist, dass Gott euch kennt, oder? Er kennt jeden Einzelnen. Und sollte noch jemand da sein, der das noch nicht bewusst gemacht hat, diesen Schritt, oder? Dann möchte ich dich einfach ermuntern und sagen, heute ist die Zeit. Lass es nicht für morgen. Jetzt ist die Zeit, diesen Schritt zu tun und dein Leben ganz Jesus zu übergeben. Und dann wird das Wunderbare passieren. Du wirst von Neuem geboren werden. Der Heilige Geist wird in dir sein und er wird das Werk beginnen. Ohne das geht es nicht. Das ist absolut sinnlos. Also wenn jemand meint, ich will jetzt ein guter Mensch aus mir selber machen, vergessen. So, das, diese Gemeinschaft passiert also durch die Wiedergeburt und dann hat es eine ganz praktische Komponente. Und das ist jetzt die tägliche praktische Gemeinschaft, du mit Gott. Wie beginne ich meinen Tag? Habe ich Sehnsucht, mit Jesus zusammen zu sein, mit ihm auszutauschen, ihm Danke zu sagen. Dieser Tag ist doch ein Geschenk von dir. Das mache ich noch oft so mal. Ich danke dir für diesen Tag, das ist ein Geschenk von dir. Das ist doch wunderbar. Jeder Tag ist ein Geschenk. Sind wir in dieser Gemeinschaft, im Gebet, einfach mit ihm reden. Gebet ist doch einfach reden mit unserem wunderbaren Gott. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Klar, manchmal fühlen wir uns nicht so, unabhängig von dem, wie du dich fühlst, unabhängig von dem, was rundum ist, kämpfe um diese Zeit, um einfach in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Es ist ein Kampf, also wenigstens bei mir, es ist ein Kampf. Weil, ob das glaubt oder nicht, es gibt einfach tausend Sachen, die kommen, oder? Und sind da und das scheint noch wichtiger zu sein und das sollte man noch tun. Nein, bevor dem Tun, die Gemeinschaft mit dem Herrn. Ganz wichtig. Und dann verknüpft, ich habe das mit dem verknüpft, im Glauben wandeln. Im Glauben. Einfach sagen, Herr, ich kann das nicht, aber du kannst es. Du bist doch der Gott, der alles kann. Oder Zweifel kommen ja immer wieder mal. Ja, wie geht das? Oder eben man zweifelt an sich. Sagt, ja, kann ich denn das? Einfach das Ablegen vor dem Herrn und sagen, ich kann es nicht, das ist so. Aber du kannst es. Du kannst das machen. Du kannst Wunder machen. Oder das haben wir in der Bibel, lesen wir das ja. Er macht Wunder. Nicht immer vielleicht so, wie wir es dann vorstellen, wenn wir uns denken, ja, wir würden schon gerne einen Bugatti haben vor der Haustür. Solche Wunder, die passieren dann nicht. Aber andere, eben die Wunder der Veränderung von dir selber, das ist doch wirklich etwas Wunderbares. Und eben dieser Glauben. Einfach wirklich, oder Glauben heißt ja Vertrauen. Ich vertraue. Und ich kann euch sagen, es gibt manchmal Momente, bei denen man wirklich auf einmal in rechten Schwierigkeiten stehen kann und dann dieses Vertrauen, Herr, du siehst, ich habe irgendwie Furcht in diesem Moment. Das habe ich tatsächlich in diesem Jahr bewusst erlebt. So ein Furchtmoment. Ich bin jetzt nicht gerade derjenige, der sich irgendwie für eine Spinne fürchtet, aber einfach, und dann dieses Vertrauen. Einfach sagen, Herr, ich vertraue dir. Ich weiß, du hast diese Situation, die entgleitet dir nicht. Das, was passieren wird, wird genau das sein, was du für mich am besten ausgedacht hast. Und das ist wunderbar. Und es wird helfen, genau in mir Sachen zu verändern. In mir diesen Prozess der Erneuerung, der Veränderung voranzubringen. Zweiter Punkt. Wir haben ja gesehen, wir sind so ein großer, wunderbarer Computer. Oder? Und beim Computer ist es so, da braucht es Input, da gibt es eine riesen Verarbeitung und dann hoffen wir auf einen guten Output. Oder? Nun, es gibt so ein Prinzip, oder? Das kennt man schon ganz lange, man sagt da Garbage in, Garbage out, also quasi Müll rein, ja, da kommt auch Müll raus. Oder? Und genau dieses Prinzip gilt auch für uns. Also deshalb achte auf den Input. Oder? Das heißt also, schau, was du schaust, so muss ich sagen. Und gerade die Medien, oder? Internet, Fernsehen und so weiter, also was da angeboten wird, unheimlich, oder? Jetzt wie viel von dem ist wirklich gut und wie viel ist Müll, oder? Könnt ihr selber abschätzen, oder? Und deshalb einfach vorsichtig sein. Wirklich hier sagen, hey, ich möchte doch nicht meine Zeit hingeben, um eben irgendwelche Müll aufzunehmen. Das ist das, was ich gerne mitgeben möchte. Dann aber auch aktiv, oder? Wir haben hier das Wort Gottes. Das ist ein absolutes Wunder. Das ist übrigens die Schrift aus dem Altertum, die am meisten Manuskripte hat. Es gibt keine andere Schrift aus dem Altertum mit mehr Manuskripten. Es gibt kein Buch, das genauer untersucht worden ist, mehr attackiert worden ist, in mehr Sprachen übersetzt worden ist und so weiter. Es gäbe noch ganz viel zu sagen. Gott hat mit Menschen, die er gebraucht hat und inspiriert hat, uns dieses Wort gegeben. Und dieses Wort hat Kraft. Das ist etwas Wunderbares. Das können wir nachlesen im 2. Timotheus 3. Er schreibt da dem Timotheus, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben. Das spielt natürlich zusammen, oder, mit dem Heiligen Geist in uns. Das ist nicht unabhängig. Oder unabhängig ist es nur ein totes Wort, Buchstabe. Aber zusammenwirken des Geistes Gottes in uns mit dem Wort Gottes, das entwickelt und entfaltet eine Kraft. Und wir kennen ja Atomkraft, oder? So ein kleines Atom, wenn man bei diesem Atom quasi das umsetzt von Materie in Energie, boah, dann gibt es, dann läuft was, oder? Und das ist die Kraft Gottes, oder? Die ist wirklich unheimlich. Also das heißt, sich Zeit nehmen, um das Wort Gottes wirklich zu lesen. Ich meine, wenn ich am Morgen 5 Minuten rasch Bibel und das war's dann. Jetzt sagt mir mal in 5 Minuten, was könnt ihr aufnehmen, oder? Ja, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Da werdet ihr auch nach 10 Jahren noch völlig am Verhungern sein, geistlich. Das funktioniert nicht. Andersherum, oder gefragt, wenn du sagst, ich liebe Jesus, ich liebe Gott, und jetzt denkt Gott, okay, er gibt mir 5 Minuten pro Tag. Was sagt das aus über die Liebesbeziehung? Also ich meine, wenn euer Schatz oder eure Frau oder Mann oder so euch genau 5 Minuten gibt pro Tag, werdet ihr da zufrieden? Also ich nehme es mal nicht ganz, oder? Ich hoffe, dass die Beziehung noch einigermaßen gut ist, sodass, ich meine, klar, es gibt leider auch Beziehungen, da ist es ein anderes, oder hoffentlich gibt er mir nicht 5 Minuten, oder? Aber wir reden jetzt von einer intakten Beziehung, oder? Da ist es natürlich so, dass man sich freut, oder? Man möchte den anderen ja hören. Und so soll es eine Freude sein. Und ich mache immer wieder mal einen Challenge, oder? Und sage, hey, wir haben doch das mit dem Zehnten, oder? Ja, 10%. Möchtest du den Zehnten deiner Zeit Gott geben? Wie viel ist der Zehnte von der Stunde? Wie viele Stunden werden das am Tag? Etwa 2, irgendwas Stunden. Hä? Möchtest du 2, irgendwas Stunden Gott schenken? Jeden Tag, ganz bewusst sein, das schenke ich dir. Entweder in der Gemeinschaft mit ihm oder natürlich auch im Dienst. Oder? Das ist beides, gehört beides zusammen. Also, das wäre zu dem zu sagen. Wichtig ist dann eben aufmerksam auf die Stimme des Hirten zu hören. Oder? Jesus hat ja gesagt, die meinigen hören meine Stimme. Oder? Ich bin der gute Hirte. Die meinigen hören meine Stimme. Er ist der gute Hirte, hören wir auf die. Und wäre dann ein weiteres Thema, einfach daran zu denken, es geht ja nicht nur darum, Faktenwissen aufzunehmen von der Bibel, sondern dass wir eben durch den Heiligen Geist geistliche Erkenntnis bekommen und dann aber diese geistliche Erkenntnis praktisch umsetzen können im Leben. Und das ist dann die Weisheit. Das sind 3 verschiedene Sachen. Es gibt Menschen, die haben ein enormes Wissen, oder? Der Kopf wächst immer mehr. Aber sie bringen sich auf den Boden, oder? Und da gibt es die, die sind in der Erkenntnis aufgebläht. Boah, da kommt wirklich geistlich was daher. Eben, Paulus hat schon gesagt, oder Erkenntnis alleine bläht nur auf. Oder? Also nur wenn es wirklich praktisch wird. Ganz praktisch in der Liebe, in der Demut angewendet, dann wird es zur Weisheit. Dann ein dritter Punkt. Bleibe in der Gemeinschaft. Hebräer 10, das kennen vielleicht einige. Das Problem bei diesem Vers ist, ich habe die falschen Leute hier. Ich müsste jetzt die haben, die zu Hause bleiben und sagen, nein, das ist eine Gemeinde. Das habe ich erlebt, oder? Und dann gab es mal irgendetwas, das ist nicht mehr das meine. Ich kann auch alleine zu Hause Gott anbeten. Ja, natürlich kannst du das. Aber Gott hat das nicht so gedacht. Gott hat die Gemeinschaft gedacht. Und ich habe gerade diese Woche gelesen von Peter Schneeberger. Er ist ja Leiter von der FEG Schweiz. Und er hat geschrieben, Gemeinde ist eine Charakterschulung des Annehmens, Vergebens und Versöhnens. Ich sehne mich nach charakterstarken Christen. Die Gemeinde ist der beste Ort, dies zu lernen. Und das ist auch meine Erfahrung. Ich hatte so die ersten 3 Jahre nach meiner Bekehrung, war ich ohne Gemeinde. Da ging es auch nie richtig vorwärts. Und dann hat Gott das geschenkt. Ich sage immer, Gemeinde ist ein Geschenk auch Gottes. Und all diese Jahre, also das heißt 37 Jahre, in der Gemeinschaft, mit den Geschwistern, das hat mir viel geholfen, hat mich aber auch geformt. Und ich sage euch, das ist ein Schlüssel, sich einzuordnen. Oder jeder hat seine Begabungen. Und manche meinen, sie seien noch ein bisschen besser und haben ein bisschen mehr als die anderen. Aber wir müssen lernen, uns einordnen und unterordnen. Das ist natürlich etwas, was man heute nicht mehr so gerne hört, oder? Das ist jetzt nicht der Reißer, oder? Wenn ich sage, ordnet euch unter, oder? Aber genau hier liegt der Segen. Wenn ich mich in einer, einfach sehe, die Gemeinde ist das Team Jesu. Und da sind wir miteinander unterwegs, jeder mit seinen Gaben. Und da müssen wir uns einander gegenseitig eben unterordnen und einordnen und den Platz finden, den Gott uns gegeben hat. Nun ist es so, wir alle sind ja eben wohl Heilige aus Sicht Gottes in Christus. Aber wir sind noch nicht die Heiligen, die wir sein sollten, oder? Die wir dann einmal sein werden im Himmel. Das heißt, an uns gibt es immer noch viele Ecken und Kanten. Und genau die, oder? Das gibt dann Reibungs. Oder hat man mal versucht, mit einem Velo zu fahren, bei dem die Räder viereckig sind? Geht nicht, oder? Das ist ein bisschen problematisch. Also das heißt, wenn wir aneinander reiben, dann hat Gott das ausgedacht für uns. Dass wir genau hier lernen, einander anzunehmen, miteinander offen vielleicht über das zu sprechen, einander wieder zu vergeben, weiterzugehen. Ganz wichtiger Aspekt. Ich komme zum vierten Punkt. Hat mit dem auch ein bisschen zu tun. Bleib in der Schule Gottes. Ja. Wir sind alle in der Schule Gottes. Und da meine ich, die Herausforderungen annehmen. Mein Gott hätte sagen können, okay, tja, der Heidi Müller, der ist jetzt zum Glauben gekommen, nehmen wir ihn doch jetzt in den Himmel. Hat das Ziel erreicht. Aber nein, er hat uns noch hier gelassen. Weil er eben noch ein anderes Ziel hat. Er will seine Gemeinde bauen mit uns. Und hier werden wir ganz verschiedenen Herausforderungen eben begegnen. In diesem Leben. Und was ich irgendwann mal herausgefunden habe, schwierige Personen sind eine Chance. Oder ich meine, wer hat keine schwierigen Personen um sich herum? Mal Hand hoch. Okay, gut. Dann bin ich der Einzige. Nun, das Natürliche ist, oder, dass wir uns das überhaupt nicht wünschen. So, oh nein, der ist der schon wieder, oder lieber nicht. Oder der. Und irgendwann mal hat Gott mir das wie klar gemacht. Er sagt, hey, das ist eine Chance. Da kannst du deinen Charakter bilden. Wenn der schon zum x-ten Mal so nervig kommt, oder? Und du jetzt einfach in aller Ruhe das mal entgegennimmst und das wieder biegen kannst oder was immer dann ist, hey, dann formt das dich. Wenn du aber jedes Mal aufbegehrst und sagst, oh nein, nicht schon wieder und beginnst zu streiten, tja, dann ist die Lektion noch nicht erfüllt, oder? Dann muss halt diese Lektion nochmals wiederholt werden. Bei uns in der Fachhochschule ist es einfach so, wenn du ein Modul nicht bestehst, ja, musst du es wiederholen, oder? Das ist ganz einfach, oder? Das ist bei Gott auch so. Dann denkst du, ja gut, also wenn das jetzt mit dem nicht geklappt hat, schicke ich mal einen anderen, oder? Vielleicht noch ein bisschen schwieriger, oder? Und wenn wir das erkennen, sagen, hey, das ist die Chance, um zu wachsen, oder? Das ist doch etwas Wunderbares. Weil genau die Eigenschaften, die Tugenden, können wir zum Teil nicht theoretisch, sondern es muss irgendwie praktisch passieren. Und auch in den Emotionen, vieles muss irgendwo, kann man viel darüber lesen, aber das muss irgendwo praktisch, braucht das dann Wege, die Gott für uns hat. Und das ist ganz wichtig. Oder ein anderer Punkt ist auch im Leiden ausharren. Da haben wir ja Hiob. Und der Hiob, der hat am Schluss dann wirklich gesagt, vom Hören sagen habe ich von dir, also von Gott gehört. Nun aber hat mein Auge dich gesehen. Und dieser Hiob ist eine wunderbare Geschichte. Wirklich wunderbar. Man einfach sieht, wie der da aufbegehrt, oder, und so. Und am Schluss merkt der Mensch, Gott hat das zugelassen, um mich in eine neue geistliche Sphäre zu führen. In eine neue geistliche Tiefe zu führen. Also auch das Leiden annehmen können. Wir suchen das Leiden nicht. Das ist ganz klar, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber wenn es Gott zulässt, dann hat er einen Zweck, ein Ziel, uns weiterzuführen. Und dann das Letzte, ich sage so den Kreis der Erneuerung, Marco Gmür, kennen Marco Gmür einige? Ja, er hat da so ein Büchlein geschrieben, Kreislauf der Erneuerung, das ist nicht alles ganz genau nach seinen Begriffen, aber ungefähr so, oder? Das heißt, Gott gibt uns Erkenntnis, wo wir falsch liegen, oder? Und dann ist das Wichtige, dass ich das reflektioniere und dann bekenne, oder? Dass ich dann das vor Gott bekenne. Buße tun darüber, bekennen. Dann die Vergebung annehmen und dann kommt die Wiedergutmachtung. Also wenn ich dem anderen etwas geklaut habe, dann gehe ich zu ihm und sage, du, sorry, das war irgendwie mitgekommen, weiß nicht genau wie, aber. Und dann wird Gott uns wiederherstellen. Und beim nächsten Mal, wenn du in der Versuchung bist, ist das gleich was, oder? Dann wird dieser Prozess wie hilfreich sein, dass du dann das Buch nicht mehr mitnimmst, oder? Oder was immer das war. Also, Kreislauf der Erneuerung. Da gibt es natürlich, da kann man eine eigene Predigt drüber machen, oder? Da habt ihr sicherlich über diese Themen auch schon gesprochen. Gut, was nimmst du mit? Eben die erste Frage, willst du überhaupt diese Veränderung? Dann eben diese vier Punkte. In der Gemeinschaft sein, heißt gleichzeitig auch immer wieder das Leben dem Herrn Jesus hingeben. In dieser Gemeinschaft im Gebet dranbleiben, sich diese Zeit auch nehmen, das wirklich auch so sehen, oder? Es ist ein Liebesbeweis. Dann Zeit nehmen für das Wort Gottes. Werbespot, Bible College. Und in der Gemeinschaft Gottes einbringen. Ich möchte mit dem Vers hier enden, Kolosser 3. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werden.